Mit Hurra, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück beim Leselord. Und herzlich willkommen zurück bei Das Leben ist zu kurz. Wir machen einfach weiter, bis eine Unterlassungsklage kommt. Oder mir jemand sagt, ich soll damit aufhören. Wie gesagt, ich habe ja nachgefragt, ob ich weiterlesen darf, und mir wurde gesagt, ja. Und das Buch war ja auch kostenlos oder ist vielleicht immer noch kostenlos. Ich müsste mal gucken, ob das immer noch der Wahrheit entspricht. Aber ja, also vielen Dank nochmal, Ahmed, für die Erlaubnis. Wenn du sie zurücknehmen möchtest, sag mir Bescheid. Kurze E-Mail, dann höre ich auf zu lesen an diesem Punkt, an dieser Stelle. Werde nichts weiteres veröffentlichen, das respektiere ich natürlich. Aber die Leute würden gerne wissen, wie es weitergeht, und ich auch. Und deswegen lese ich jetzt. Wir haben letztes Mal aufgehört bei Kapitel 7. Wir haben noch ein bisschen mehr über Laura und Kerim erfahren. Kerim war bei den Schwiegereltern, beziehungsweise den Eltern seiner Freundin, mit der er irgendwie immer noch zusammen ist, warum auch immer. Eigentlich ist er ja mehr an Laura interessiert aktuell, aber eigentlich ist er auch wirklich an niemandem interessiert. Er will ja eigentlich immer nur einen wegstecken. Von daher spielt er halt so den Beziehungsmenschen. Ich meine, er fand seine Freundin, die er jetzt hat, seine Sophia, glaube ich, hieß die, fand er ja ganz nice. Sie hatte auch einen nicen Körper, so ungefähr. Aber für eine Beziehung scheint sie wohl nicht das Richtige zu sein. Beziehungsweise vielleicht ist er einfach auch nicht der Richtige. Also einfach allgemein nicht so der Beziehungsmensch. Es gibt ja so Leute, die einfach Probleme damit haben, sich zu binden. Und deswegen Single bleiben. Gerade bei Typen so in einem gewissen Alter. Ich glaube jetzt, Kerim ist 44 oder so, oder über 40 auf jeden Fall. Von daher macht das, ist die Zeit des wilden Junggesellendaseins bei ihm eigentlich vorbei. Aber man ist ja nie zu alt, um sich jung zu fühlen, so ungefähr. Ansonsten haben wir noch den Plot mit Franz. Franz hat ihm befohlen, jemanden nach einer Kette Ausschau zu halten, und er hat an jemanden gedacht, ein paar Junkies im Park bei ihm um die Ecke. Einer davon hat eine Kette tätowiert irgendwie, oder hat eine Kette um den Hals, glaube ich. Und den hat er jetzt zu hochdosierte Medikamente verkauft, beziehungsweise er hat sie ihm zugänglich gemacht. Er glaubt selber nicht, dass er dafür Geld bekommt. Ich auch nicht bei dieser Übergabemethode. Also zuerst die Ware hinlegen und dann darauf hoffen, dass der Junkie am nächsten Tag zurückkommt und das Geld da lässt. Also keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich würde es anders machen. Ehrlich gesagt, pardon. Und ja, ich merke schon, mein Hals ist trocken, deswegen müssen wir jetzt erstmal einen anzischen hier. Prost. Heute mal keine schwarze Dose mit dem roten Stiftzug. Heute mal von einem anderen Fabrikat. Vielleicht erkennt ihr den Hersteller, wenn ich die Melodie des Werbejingles anstimme. Also der Flohwalzer ist das, glaube ich. Ja, ist auch Cola, aber in einer silbernen, schwarzen Dose. Ohne Zucker natürlich, versteht sich. So, wir machen los, würde ich sagen. Keine Zeit mehr zu verlieren. Kapitel 7. Liebe ist nur etwas für Menschen, denen es an Kreativität und Hobbys mangelt. Oh ja, meine Stimme ist heute ein bisschen rauchiger. Oh my honey. Let's go. Ich genieße es, nicht arbeiten zu müssen. Normalerweise würde ich jetzt in der U-Bahn sitzen und auf einen langweiligen Tag im Büro zusteuern. Stattdessen liege ich im Bett und beobachte, wie die Sonnenstrahlen den Staub in meiner Wohnung zum Glitzern bringen. Oh, das mag ich auch tatsächlich. Also man braucht ja diesen perfekten Lichteinfall, meistens früh am Morgen, wenn das Licht so fast horizontal. Pardon, mein Computer meldet sich zu Wort, einfach ungefragt. Und zerstört mir diesen wunderbaren Moment jetzt hier. Okay. Ja, Staub glitzert in der Wohnung, finde ich auch sehr schön zu beobachten tatsächlich. Vor allem, wenn man die Betten aufgeschüttelt hat, dann ist immer jede Menge davon da. Das Klingeln meines Handys reißt mich aus meinen süßen Gedanken. Hallo Kerim, ich bin's. Marias Stimme klingt anders als sonst. Ach ja, genau, Maria hieß die. Nicht Sophie. Sophie war auf Wegen des Lebens bei Rainer. Etwas bedrückt sie. Hallo, mein Schatz, geht's dir gut? Frage ich mit besorgter Stimme. Sie lässt sich für ihre Antwort verdächtig viel Zeit. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, du kannst. Kerim, ich bin schwanger. Schluchzt sie. Ich weiß bereits, wie die Unterhaltung weitergeht. Für mich kommen Kinder nicht in Frage. Sie sind Stress auf zwei Beinen und haben in meinem Leben keinen Platz. Maria möchte garantiert nicht abtreiben. Ein Kind würde ihrem jämmerlichen Dasein endlich Bedeutung verleihen. Ich muss sie unbedingt von diesem wahnwitzigen Plan abbringen. Ich dachte, du nimmst die Pille, frage ich. Ja, und ich habe sie echt nicht vergessen oder so. Meine Ärztin sagt, man kann auch mit Pille schwanger werden. Was soll ich denn jetzt machen, Kerim? Möchte sie wissen. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ich darf sie nicht drängen. Sie muss von selbst zu dem Entschluss kommen, dass eine Abtreibung die einzig saubere Lösung für das Problem darstellt. Mit einem Mann könnte ich die Sache sachlich diskutieren, aber bei Frauen ist das unmöglich. Sie sind wie Kühe, die man aus einer brennenden Scheune retten möchte. Eine falsche Bewegung und sie rennen in die falsche Richtung. Das ist eine sehr schöne Metapher. Schatz, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Ich habe nicht das Recht, dir bei diesem Thema hineinzureden. Eine Abtreibung ist zwar nur ein Routineeingriff, kurz und schmerzlos, aber dennoch ein Eindringen in deine Intimzone. Okay, was definitiv für eine Abtreibung spricht, ist der frühe Zeitpunkt. Aktuell schwimmt da einfach nur eine kleine Erbse, die nichts spürt und auch kein Bewusstsein hat. Moralisch und ethisch betrachtet wäre jetzt der beste Zeitpunkt. Aber wie gesagt, das musst du wissen. Ich werde jede Entscheidung akzeptieren und dich in jedem Fall unterstützen, sage ich verständnisvoll. Ach Schatz, ich könnte dich abknutschen. Wenn du nur so ein One-Night-Stand wärst, hätte ich jetzt sofort eine Abtreibung machen lassen. Aber ich glaube echt, dass wir zusammengehören und alles ganz toll hinbekommen. Diese dumme Sau möchte tatsächlich Happy Family spielen. Ich bin im Arsch. Warum habe ich sie nicht nur gebumst und sofort abserviert? Dann hätte sie garantiert abgetrieben, ohne mit der Wimper zu zucken. Wäre sicher nicht das erste Mal für die schamlose Bumsnudel. Maria, ich will ehrlich sein. Ich glaube, dass wir beide noch nicht bereit sind für ein Kind. Gerade für dich hätte es gravierende Auswirkungen, auch was die Karriere betrifft. Was ist mit der finanziellen Sicherheit? Ein Kind braucht Stabilität. Vielleicht sollten wir erstmal ein sicheres Fundament für unsere kleine Familie errichten, bevor wir voreilig etwas beschließen. Ich möchte sicher gehen, dass wir am Ende nicht unsere Beziehung und dem unschuldigen Kind schaden. Aber wie gesagt, dein Körper, deine Entscheidung, argumentiere ich. Ich weiß doch auch nicht, Kerim, seufzt sie. Ich habe mir halt eingebildet, dass es mit uns beiden was Besonderes ist. Außerdem habe ich in der Agentur doch eh keine Aufstiegschancen, entgegnet sie traurig. Scheiße. Was treibt Maria eigentlich in der Klugbotschaft? Ich weiß, dass sie vor einigen Monaten eingestellt wurde, aber als was? Schatz, höre ich da etwa beruflichen Frust heraus? Warum hast du denn nie was gesagt? Hake ich nach. Du hast nie gefragt und das ist ja auch okay. Du hast gerade genug am Leben zu knabbern mit Bettinas Tod und so. Da wollte ich dich nicht mit meinem Zeug nerven, erklärt sie. Es ist nicht einfach. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich plötzlich ihre Leiche. Ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen, aber es hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Es wird sicherlich noch ein ganzes Weilchen dauern, bis ich die schreckliche Sache vergessen kann, lüge ich. Kerim, glaubst du nicht, dass so ein kleiner Wonneproppen wieder mehr Freude in dein Leben bringt? Ich fände das so schön, wir drei zusammen. Und wenn wir ein bisschen Zeit für uns brauchen, können wir Eltern Babysitter spielen. Könnten meine Eltern Babysitter spielen, jauchzt sie. Genau das habe ich mir immer gewünscht, mit einer einfältigen Bumsnudel ein Kind in die Welt zu setzen und jeden Abend gemeinsam Big Bang Theory zu schauen. Außerdem würde ich mein Kind lieber in Säure baden, als ihren geistigen zurückgebliebenen Eltern auszuliefern. Es hilft nichts. Maria muss sterben, bevor sie die Frucht meiner Lenden in die Welt scheißen kann. Ich darf sie aber nicht persönlich töten, denn als ihr Freund werde ich garantiert der Hauptverdächtige. Wenn sie ihren letzten Atemzug macht, werde ich weit weg sein, umgeben von vielen Zeugen. Laura wird die Sache sehr gern für mich übernehmen. Ich muss jetzt aufhören, weil wir gleich ein Meeting haben. Ich melde mich später nochmal, Schatz, sagt sie und legt auf. Gut so. Ich habe für ihre nervige Scheiße ohnehin keine Zeit. Es sind die Junkies, die meine volle Aufmerksamkeit benötigen. Ja, Prioritäten setzen, ganz wichtig. Ich muss herausfinden, ob sie bereits tot sind. Ich schlendere zum Jamnitzer Park, kann aber keinen der Todgeweihten entdecken. Anschließend klappere ich den Discounter ab. Sie sind wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe anscheinend ganze Arbeit geleistet. Im Jamnitzer Park werden die Wichser ganz sicher nicht mehr auftauchen. Dafür aber in einer langweiligen Statistik über Drogentote. Ich hoffe, sie haben an mich gedacht, als sie für immer einschliefen. Sie haben mir zwar nichts getan, aber ihre Familien und Freunden mussten garantiert viel Leid erdulden. Es muss grausam sein, ein drogensüchtiges Kind zu haben, und ich habe diesen Schrecken beendet. Nun können alle ihren Frieden finden. Ja, ich muss positiv denken und darf mich keinen Zweifel hingeben. Sicher könnte es sein, dass sie noch leben und just in diesem Moment von Beamten vernommen werden. Alles ist möglich. Vielleicht war die Dosierung nicht hoch genug, denn wer weiß schon, was sich diese ekelhaften Kreaturen sonst so reinballern. Ich muss für alle Eventualitäten gewappnet sein. Spekulationen führen zu nichts, ich darf mich nicht verrückt machen. Vielleicht sollte ich ein wenig im Park herumfragen. Nee, das wäre viel zu auffällig. Franz müsste die Antwort kennen. Sollte ich ihn kontaktieren? Ich glaube, dass ihm meine ständige Fragerei auf den Sack geht, wobei er beim letzten Gespräch sehr umgänglich war. Ich entschließe mich erstmal, Laura um Rat zu bitten, auch wegen der Maria-Geschichte. Wenn sie mir nicht weiterhelfen möchte, kann ich Franz immer noch löchern. Zu Hause lasse ich mich erst einmal auf der Couch nieder. Soll ich Laura mit dem Handy anrufen oder ist es sicherer, die Teams-App zu benutzen? Ich verlasse das Sofa, um meinen Rechner hochzufahren. Als ich den Webbrowser öffne, um die App zu starten, sticht mir auf Google News eine Meldung ins Auge. Tiergarten Nürnberg, Gorilla Franz stirbt mit 56 Jahren. Mir wird übel und ich schaffe es gerade noch in die Küche, um ins Waschbecken zu kotzen. Panik und Enttäuschung machen sich breit. Wie kann Franz einfach so sterben? Was soll ich jetzt tun? Ich versuche, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Vielleicht hat er nur die Hülle gewechselt und ist weiterhin telepathisch erreichbar. Ich versuche es immer wieder, doch Franz antwortet nicht. So eine Scheiße. Laura ist meine letzte Hoffnung. Ich werfe Teams an. Hi Karim, lass uns am besten persönlich sprechen. Ich habe gleich Mittagspause und kann in 20 Minuten bei dir sein, sagt sie wie aus der Pistole geschossen. Ich Idiot habe vergessen, dass sie zu dieser Uhrzeit im Büro sitzt. Ein ausführliches Gespräch unter Serienmördern ist da nur schwer möglich. Ich mache das Waschbecken in der Küche sauber und wechsle mein Shirt. Mir ist immer noch schlecht. Ein paar Mal probiere ich noch, Franz zu kontaktieren, aber es ist vergebens. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass er fort ist. Franz hatte garantiert schon sehr viele solcher Höhen und ein Wechsel sollte doch keine so große Sache sein. Es klingelt. Ich betätige den Türöffner und höre zu, wie die Schritte immer lauter werden. Wortlos geleite ich Laura hinein und schließe die Tür. »Magst du einen Rum mit Cola?«, frage ich. »Klar, nachmittags saufe ich am liebsten«, antwortet sie knapp, während sie sich ihre Jacke entledigt. Ich bereite unsere Getränke zu und gehe ins Wohnzimmer. Laura setzt sich auf die Couch und bringt zwei Untersätze in Position. Ich stelle die Getränke ab und nehme Platz. »Ich saufe, weil Franz tot ist«, sage ich. »Ja, aber der meldet sich schon wieder«, versichert sie mir. »Und das weißt du, weil?«, frage ich. »Er hat mich gestern noch kontaktiert und mir gesagt, dass er für eine Weile weg ist. Vom Tod hat er zwar nicht direkt gesprochen, aber es wäre schon ein großer Zufall, wenn es nicht zusammenhängt«, erklärt sie. »Wie lange ist eine Weile? Ich habe gestern ein paar Drogensüchtige mit Fentanyl versorgt. Vorher habe ich die Labels vertauscht, was eine Überdosierung sehr wahrscheinlich macht. Ich weiß aber nicht, ob mein Plan geklappt hat, deshalb wollte ich Franz kontaktieren«, erkläre ich. »Hast du eine Ahnung, wo die sich normalerweise rumtreiben? Oder kennst du jemanden, der es dir verraten könnte?« »Die hängen immer im Jamnitzer Park ab. Manchmal betteln sie auch vor dem Supermarkt. Da war ich aber schon. Keine Spur von ihnen«, antworte ich. Laura rutscht etwas nach vorn, um sich ihr Getränk zu schnappen. »Ich wäre vorsichtig. Könnte sein, dass die überlebt haben und jetzt richtig sauer sind.« »Das sind ja tolle Aussichten«, stelle ich fest. »Prost.« »Oh, auch von mir. Prost.« Wir stoßen an. Ich nehme einen Schluck und mein Handy beginnt zu klingeln. Laura wirft einen Blick aufs Display und ich muss grinsen. »Ah, es ist halt doch eins dazwischen euch beiden.« Ich lasse das Handy klingeln. Sie wirft einen Blick aufs Handy und muss grinsen. Ich lasse das Handy klingeln und widme mich gleich dem nächsten Thema. »Sie ist schwanger und möchte nicht abtreiben«, antworte ich. »Wow, für dich läuft's ja wirklich ausgezeichnet«, scherzt sie. »Ich will kein Kind. Außerdem kann ich mir keine enge Bindung leisten. Stell dir mal vor, die würde herausfinden, dass ich in meiner Freizeit als Serienmörder unterwegs bin«, motze ich. »Soll ich sie?«, fragt sie, ohne die Miene zu verziehen. »Ich dachte schon, du fragst nie«, erwidere ich. Nun müssen wir beide laut lachen und meine Laune verbessert sich schlagartig. »Okay, zuerst müssen wir dir ein gutes Alibi verschaffen. Es wäre gut, wenn du dich mit ein paar Leuten in einem öffentlichen Ort herumtreibst, während ich Maria das Licht ausblase«, erklärt sie. »In 2 Wochen ist Soul Weekender in Düsseldorf. Ein paar alte Bekannte fahren hin und ich könnte mich ihnen anschließen«, schlage ich vor. »Siehst du, ist alles noch halb so schlimm. Mach dir nicht immer so ins Hemd, Karim. Ich meine, also ich war am Anfang auch etwas unlocker, doch das gibt sich mit der Zeit«, versichert sie mir. »Laura ist mein Fels in der Brandung. Ich nutze den Moment und versuche mehr herauszufinden.« »Wie viele von uns gibt's eigentlich?«, erkundige ich mich vorsichtig. »Gute Frage.« Plötzlich klingelt es an der Tür. »Ich erwarte keinen Besuch. Ist das Maria oder die Polizei? Ich darf keinesfalls nervös wirken, wenn sie mich verhören. Entschuldige mich einen Moment«, sage ich zu Laura. Ich gehe zur Wohnungstür und versuche, gelassen zu wirken. Es klopft. Aha, sie stehen also schon im Treppenhaus. Wahrscheinlich sind mehrere Knarren auf die Tür gerichtet. Ich schließe kurz die Augen, atme tief ein und aus, in der Hoffnung, meinen Puls zu beruhigen. Ich öffne die Tür. »Servus, Karim, ich habe dir eine Spendenquittung und ein kleines Geschenk mitgebracht«, sagt mein Nachbar Roland. Er überreicht mir die Quittung und eine Packung Lebkuchen. Mir fällt ein gigantischer Stein vom Herzen. Eine enorme Erleichterung, wie nach einem guten Morgenschiss. Dankbar schüttle ich ihm die Hand. Vielen Dank, Roland. Ich würde dich ja gerne hier reinbitten, aber ich habe gerade Besuch. Hallihallo, zwitschert Laura aus dem Wohnzimmer. Oh, hallo, erwidert er. Dann will ich euch nicht weiter stören. Macht's gut. Danke, du auch, antworte ich. Er verpisst sich wieder und ich schließe die Tür. Bevor ich ins Wohnzimmer zurückkehre, bereite ich uns zwei weitere Getränke zu und packe ein paar der Lebkuchen auf einen Teller. Bedien dich. Wieso saß Franz als Gorilla in einer Zelle im Nürnberger Zoo? Warum war er kein Baum auf einem schönen Hügel oder ein Haifisch oder durch die Weiten des Ozeans gleitet? Der durch die Weiten des Ozeans gleitet. Kann er auch Menschen als Hülle nutzen? Frage ich, während Laura an einem Lebkuchen knabbert. Ich habe schon lange aufgehört, mir solche Fragen zu stellen. Entspann dich einfach, Kerim. Wir stoßen erneut an. Laura nimmt einen Schluck und spuckt ein Stückchen Eis ins Glas zurück. Ich bin nach wie vor über ihre Coolness erstaunt und gerade sehr froh, dass es sie gibt. Ohne dich wäre ich echt aufgeschmissen, lasse ich sie wissen. Es stört mich trotzdem, nicht eingeweiht und auf Franz Gnade angewiesen zu sein. Das ist wie in der Arbeit, wenn Stingel und Co. den ganzen Tag im Besprechungsraum hocken und über unsere Zukunft entscheiden, ohne uns in ihren Plänen teilhaben zu lassen. Und was hast du davon, wenn du dich ständig über diese Dinge aufregst? Fragt sie. Nichts, aber es kann eben nicht jeder so cool sein wie du, antworte ich. In ein paar Wochen wirst du das Ganze viel entspannter sehen. So, jetzt muss ich los. Ich bedanke mich bei Laura und helfe ihr Gentleman-like in die Jacke. Ich muss sie nach unten begleiten, weil die Haustür immer pünktlich um 20 Uhr abgesperrt wird. Meine kleinkarierten Spießernachbarn könnten sonst nicht ruhig schlafen. Ich beschließe noch einmal eine Runde zu drehen und nach den Junkies Ausschau zu halten. Vorher kippe ich mir in der Küche etwas rum in eine Cola-Dose. Mit meinem Getränk spaziere ich zum Jamnitzer Park und mache es mir auf einer Bank gemütlich. Mit einem leichten Schwips beobachte ich das abendliche Treiben und genieße eine Mentholzigarette. Ein paar orientalisch angehauchte Kids spielen Basketball. Deutlich interessanter finde ich die drei Betrunkenen, die sich in einer slawischen Sprache unterhalten. Sie haben ihre Bank in eine Art Minibar verwandelt, mit kleinen und großen Schnapsflaschen. Es wäre sicher nicht schwer, diese Alkoholikern giftige Flüssigkeiten unterzujubeln. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich ein wenig Recherche betreiben. Vielleicht gibt es einen Giftcocktail, der sich für diese Aufgabe besonders eignet. Ich sitze nun schon eine halbe Stunde hier, aber von den Junkies fehlt immer noch jede Spur. Die Supermärkte zu überprüfen würde keinen Sinn ergeben, da die bereits um 20 Uhr schließen. Genau wie unsere Haustür. Die Ungewissheit geht mir auf den Sack, doch tief in mir drin spüre ich, dass die Arschlöcher nicht mehr leben. Während ich wieder nach Hause laufe, klingelt mein Handy. Ich habe keine Lust mehr, mit Maria zu sprechen. Für mich ist sie bereits Schnee von gestern. Es ist nur schade, dass ich sie nie mehr bumsen werde. Andererseits möchte ich gar keinen Sex mit einer Schwangeren haben. Ich werde ihre Nummer löschen und so einen symbolischen Schlussstrich unter die Beziehung setzen. Shit, nicht Maria hat versucht, mich anzurufen, sondern meine Mutter. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen. Aber das ist ganz normal, wenn ich an meine Mutti denke. Ein guter Sohn würde seine Mama täglich anrufen und regelmäßig besuchen. Ich telefoniere vielleicht einmal pro Monat mit ihr und versuche sie so selten wie möglich zu sehen. Das schlechte Gewissen frisst mich auf und dafür hasse ich sie. Sie ist ein Energieräuber, doch ich kann nicht böse sein, denn seit Papa tot ist, hat sie nur noch mich. Ich rufe zurück. Hallo, Kerim, bist du es? Fragt meine Mutter. Ja, ich bin's, antworte ich. Kerim, kennst du noch die Frau Tellmann, die früher neben uns gewohnt hat? Ich kann mich vage erinnern, entgegne ich. Ihr Sohn, der Heiko, hat sich eine ganz tolle Wohnung gekauft im Internet. Warum kaufst du keine Eigentumswohnung? Du hast doch auch Internet. Ich habe viel Internet, aber wenig Geld, erwidere ich. Ich spüre mit jeder Sekunde, wie ich schwächer werde. Mit meiner Mutter zu telefonieren, ist eine enorme Belastung für meine Psyche. Das Schlimme ist, dass ich sie trotzdem liebe. Aber es ist wahrscheinlich ein biologisches Ding. Und alles gut in der Arbeit. Es gibt übrigens beim Arbeitsamt kostenlose Schulungen. Danach muss dir dein Chef mehr bezahlen, erklärt sie. Echt? Das ist ja der Hammer. Da muss ich mich gleich informieren. Danke, Mutti, juble ich. Meine Mutter ist nicht die smarteste Person, aber ich habe es aufgegeben, ihre idiotischen Aussagen zu korrigieren. Kerim, wann kommst du mal zu mir nach Ziegelstein? Ich koche dir auch deinen Lamm einen Topf. Weißt du was, ich habe morgen frei. Da könnte ich dich tatsächlich mittags besuchen, wenn du willst, biete ich ihr an. Dass ich krankgeschrieben bin, verschweige ich ebenso wie den Tod meiner Chefin. Natürlich will ich, so selten wie du dich blicken lässt. Komm um 12, aber ich habe kein Fladenbrot. Wenn du Fladenbrot willst, musst du eins kaufen, stellt sie klar. Okay, Mutti, bis morgen. Ruf mich an, falls ihr sonst noch was mitbringen kann. Meine Mutter zu besuchen, wird mich auf andere Gedanken bringen. Es werden keine positiven Gedanken sein, aber man kann eben nicht alles haben. Was sind meine nächsten Schritte? Vielleicht sollte ich das Maria-Problem lösen, bevor Franz wieder da ist. Damit würde ich ihm zeigen, dass ich während seiner Abwesenheit nicht bloß Däumchen gedreht habe. Vielleicht muss ich es hier gar nicht töten lassen. Es muss doch eine Art Hausmittel geben, das zu einem Schwangerschaftsabbruch führt. Ich könnte sie besoffen machen, ihr das Zeug einflößen und schon wäre das Ganze erledigt. Zu Hause angekommen, starte ich den Rechner, anschließend die VPN-Software und dann den Tor-Browser. Doppelt hält besser, wenn es um die Anonymisierung im Web geht. Ich suche nach einem Gift für die slawischen Parkoholiker und stolpere über Rizinussamen, aus denen hochgiftiges Rizin isoliert werden kann. Dieses wurde vom Robert-Koch-Institut als potenzieller biologischer Kampfstoff eingestuft und trotzdem sind die Samen relativ einfach zu bekommen. Ich könnte Rizin nicht nur gegen die Alkis im Park einsetzen, denn es ist sehr vielseitig und stressfrei in der Handhabung. Es kann oral verabreicht, als Aerosol versprüht oder injiziert werden. Das Beste ist aber, dass es nur für eine gewisse Zeit im Körper nachweisbar ist. Ich kann es kaum erwarten, das Teufelszeug auszuprobieren. Falls ihr Breaking Bad gesehen habt, die Serie, kurzer Einwand von mir, da kommt Rizin auch vor. Sehr giftiges Zeug, wird, glaube ich, aus so Mandeln gewonnen. Also hier steht es aus den Samen des Wunderbaums. Ja, die sehen ein bisschen aus wie Mandeln. Sehen auch ein bisschen aus wie Wachteleier. Aus der Familie der Wolfsmilchgewächse. Ja, die sind auf jeden Fall giftig. Also Wolfsmilchgewächse, da gibt es auch diese, habe ich auf dem Balkon stehen, solche Erika-Pflanzen heißen die, glaube ich. Das sind auch Wolfsmilchgewächse, also da muss man sehr vorsichtig sein. Die sind auch giftig. Weiter geht's. Als nächstes suche ich noch ein Mittel. Ach so. Als nächstes suche ich noch nach einem Mittel, das einen Schwangerschaftsbruch auslöst. Ich finde ein Medikamentenset bestehend aus den Wirkstoffen Mifepriston und Prostaglandin, das zu einem vollständigen Abbruch führt. Allerdings darf Prostaglandin erst 36 bis 48 Stunden nach dem Mifepriston eingenommen werden. Gibt es keine einfachere Lösung? Nach einiger Zeit gebe ich die Suche entnervt auf, da zwar Alternativen existieren, diese aber sehr unzuverlässig sind. Ich muss mich schnell entscheiden, denn eine medikamentöse Abtreibung mit Mifepriston und Prostaglandin ist laut Hersteller nur bis zum 63. Tag nach dem ersten Tag der letzten Regelblutung möglich. Die Lieferzeit von bis zu 21 Tagen muss ich ebenfalls einkalkulieren. Ich bestelle das Set zur Sicherheit. Falls ich mich doch dazu entschließen sollte, Maria zu töten zu lassen, kann ich den Kram immer noch wegschmeißen. Die Nacht verläuft unruhig. Ich kann nicht schlafen und schwitze stark. Per Smartphone checke ich mein Agenturpostfach. Die meisten Mails sind uninteressant, doch eine der Nachrichten stammt von Bettinas Ehemann. Es ist eine Einladung zu ihrer Beerdigung. Ich habe keine Ahnung, ob ich einfach dort auftauchen kann oder meine Teilnahme per Mail bestätigen muss. Ist es denn so schwer, eine unmissverständliche Einladung zu verfassen? Am nächsten Morgen bleibe ich wieder etwas länger im Bett. Einfach nur dazuliegen hat eine meditative Wirkung. Ist das diese Entschleunigung, von der immer alle sprechen? Es tut mir gut, also verbleibe ich bis zum Vormittag in der stabilen Rückenlage. Frisch geduscht und gut gelaunt schlendere ich zur U-Bahn-Haltestelle. Auf meinem Fußweg muss ich mich kaum ärgern. Lediglich eine Hipstermutter, die mit ihrem Fahrrad und einem riesigen Kinderanhänger den Gehsteig blockiert, trübt meine positive Gesamtstimmung. Die Linie U2 fährt bis nach Ziegelstein und von dort sind es nur ein paar Schritte bis zum Haus meiner Mutter. Ich öffne das kleine Gartentor und werde mit einem traurigen Steingarten konfrontiert. Nachdem mein Vater gestorben war, hat meine Mutter fast alle Pflanzen und Bäume herausreißen und durch unterschiedlich große Steine ersetzen lassen. Um die Gartenarbeit hatte sich immer mein Vater gekümmert. Er hatte einen grünen Daumen und keine Ahnung von keine Ahnung von Botanik. Ich versuchte ihr damals klarzumachen, dass sie sein Andenken mit Füßen tritt, wenn sie den Garten zerstört, aber sie ließ sich nicht davon abbringen. Ich drücke die Klingel. Karim, bist du es? Vorhin hat's auch schon gebimmelt, aber da war niemand, krächzt ihre Stimme dumpf durch die Tür. Ja, ich bin's, rufe ich. Es dauert eine Ewigkeit, bis sie endlich die Tür öffnet. Mit ihren 76 Jahren ist sie nicht mehr die fitteste und eigentlich gehört sie in ein Altersheim. Allerdings müssten wir dann ihr Haus verkaufen, um die Kosten für ihre Unterbringung zu stemmen. Mein Erbe werde dahin. Ich umarme meine Mutter und küsse ihre Wangen. Komm rein, Schatz, das Essen ist schon fertig, verkündet sie. Ich muss nur noch Petersilie hacken, dann ist es perfekt. Ich folge ihr direkt in die Küche. Es duftet herrlich nach Lamm, Auberginen und Kichererbsen. Hast du das Fladenbrot dabei? Möchte sie wissen. Mist, habe ich vergessen. Kein Problem, ich laufe schnell zum Laden. Dauert nur 10 Minuten. Brauchst du sonst noch was? Frage ich. Ein paar Zitronen, aber sonst nix, antwortet sie, während sie auf der Petersilie herumhackt. Bin gleich zurück. Der Gemüsehändler befindet sich seit bestimmt 20 Jahren am selben Fleck, doch bis heute kann ich mir seinen Namen nicht merken. Önder, Ündür oder was weiß ich. Ich schnappe mir ein Fladenbrot und lasse mir frische Baklava für den Nachtisch einpacken. Auf dem Rückweg überlege ich, ein Stückchen Baklava zu naschen, doch das Klingeln meines Telefons durchbohrt meine Gedanken. Schon wieder Maria. Ich deaktiviere den Klingelton und setze meinen kurzen Spaziergang fort. Ich passiere das Gartentor und drücke nur kurz auf den Klingelknopf von meiner Mutter, um meine Rückkehr zu signalisieren. Die Tür öffnet sich. Meine Mutter liegt geknebelt im Esszimmer. Ich spüre einen heftigen Stoß und mir wird schwindelig. Ich gehe zu Boden und spüre einen weiteren Schlag. Ein dumpfer Schmerz macht sich in meinem Kopf breit. Meine Mutter wimmert und alles wird dunkel. Was ist denn hier los? Kapitel 7, oh, krass. Wir lernen mal wieder etwas über Karim. Selbst bei seiner armen, alleinstehenden Mutter denkt er nur an sein Erbe. Seine Freundin soll abtreiben lassen und er kennt nicht mal den Namen von dem Gemüsehändler, den er seit 20 Jahren frequentiert, der 10 Minuten von seinem Elternhaus wohnt. Obwohl er selbst Türke ist. Also, ja. Also, falls ihr irgendwie dachtet, der Karim wird euch langsam sympathisch. Oder ist so ein Jedermann. Ja klar, ich meine, er ist schon Jedermann und in gewisser Hinsicht sagt er auch manchmal sympathische Dinge, aber er ist schon der absolute Anti-Held. Also, er trifft so wirklich jede falsche Entscheidung im Leben, die ihn irgendwie festigen könnte oder die ihn irgendwie zu einem guten Charakter macht. Das ist schon crazy. Ah, wir lesen direkt weiter. Kapitel 8. Wer die Grenzen der Menschlichkeit überschreitet, sollte keine halben Sachen machen. Ich liege mit Kedi auf der Couch. Etwa 2 Wochen sind vergangen, seit ich sie im Tierheim abholen durfte. Mit jedem Tag wird sie zutraulicher. Ich setze kleine Knusper-Snacks ein, um sie auf meinen Schoß zu locken. Aber es klappt nicht so recht. Zwar schnappt sich Kedi die Leckerlis, doch verkrümelt sie sich damit sofort auf die Sofalehne. Wahrscheinlich fühlt sich die Kleine dort sicherer. Nach etlichen Versuchen wird es mir zu bunt. Ich greife sie vorsichtig mit beiden Händen, um sie auf meinen Schoß zu heben. Kedi schnappt sich meinen Unterarm, bleibt aber brav sitzen. Ich kraule ihr Köpfchen, bis sie zu schnurren beginnt. Erst dreht sie sich auf die Seite, dann auf den Rücken. Ihr Bauch ist ganz warm und flauschig. Wir sind jetzt beste Freunde. Mein Schädel tut so weh. Die Dunkelheit lässt langsam nach und ich brauche einen Moment, um mich zu orientieren. Wenn ich meinen Kopf bewege, pocht es in den Schläfen. Meine Mutter liegt rücklings auf dem Boden, ihre Hände an ein Tischbein gefesselt und der Mund mit Klebeband zugeklebt. Sie winselt und weint. Ich möchte ihr helfen, aber es geht nicht, denn ich sitze auf dem Boden mit den Händen auf dem Rücken. Ich weiß nicht, womit sie umwickelt wurden. Jedenfalls kann ich sie nicht bewegen. »Bist du endlich wach, du fettes Kanackenschwein?« fragt eine Stimme. Ich blicke mich um und kann außer meiner Mutter niemanden sehen. »Moment mal, ist das etwa Franz? Hat er bereits seinen neuen Körper gefunden?« »Franz, du musst mir helfen. Kannst du mich hören? Heißt du überhaupt noch Franz?« denke ich. Keine Reaktion. »Was ist hier los? Meine Mutter und ich befinden uns im Esszimmer. Ein Stuhl liegt auf dem Boden und alle Schubladen des Geschirrschranks sind geöffnet. Waren hier Einbrecher am Werk? Jetzt ist im Wohnzimmer lautes Gepolter zu hören.« »Ist in der Scheißhütte nichts zu holen, oder was?« Laute Schritte nähern sich. »Damit hast du wohl nicht gerechnet.« »Der verfickte Junkie lebt noch.« Das Küchenmesser in seiner Hand bemerke ich erst auf den zweiten Blick. Seine Augen sind weit aufgerissen und er hat Schweißperlen auf der Stirn, obwohl es hier drin nicht warm ist. Er blickt sich um und scheint nachzudenken. Er muss nichts sagen, denn ich weiß genau, wie alles ablaufen wird. Der Junkie ist mir heute Mittag unauffällig gefolgt und hat sich hier Zutritt verschafft, während ich beim Gemüsehändler war. Gar nicht mal dumm für einen kaputten Drogensüchtigen. Ich werde einfach den Unschuldigen spielen und versuchen, Zweifel in ihm zu säen. »Hä? Was machst du denn hier?« »Ich war gestern im Park und wollte meine Kohle holen, aber du warst nicht zugegen«, erklärte ich scheinheilig. Er macht einen Satz nach vorne und schlägt mir den Griff seines Messers gegen die Stirn. Es tut höllisch weh und ich beginne zu flennen wie eine kleine Memme. Ich bin wütend, weil ich schwach wirke und deshalb heule ich umso mehr. Es ist mir schrecklich peinlich. »Aua, was soll das? Du bist gestern nicht mit der Kohle aufgetaucht, also bin ich ja wohl derjenige, der sauer sein müsste«, schreie ich. Meine Mutter wimmert und strampelt mit den Beinen. Der Junkie bückt sich langsam nach vorne und drückt ihr wortlos das Messer an den Bauch. Sie stellt das Strampeln ein und verstummt augenblicklich. Die Klinge ist locker 20 Zentimeter lang und mit grünen Flecken übersät. Ich glaube, es ist dasselbe Messer, welches meine Mutter zum Hacken der Petersilie verwendet hat. »Du Wichser, Charlie ist tot und der Micha auch. Auf den Charlie ist drauf geschissen, aber der Micha, du hast meinen kleinen Bruder umgebracht, du Drecksau«, brüllt der Junkie. Wenn man mit kriminellen Psychopathen spricht, muss man ihre Sprache und Gestik imitieren, um ihre Sympathie zu erlangen. Ich stelle mich also dumm. »Schrei doch nicht so, die Nachbarn rufen bestimmt gleich die Bullen. Wer sind Charlie und Micha? Fuck, was willst du von mir?« antworte ich. Er schlägt mir ein weiteres Mal mit dem Messergriff gegen die Stirn. Dieses Mal spüre ich, wie sich eine Platzwunde über dem rechten Auge bildet. Meine Strategie scheint nicht zu fruchten. Du blödes Arschloch, willst mich verarschen oder was? Du hast das Fentanyl vertauscht, damit wir an der Überdosis verrecken, du Wichser. Ich schlitz dich und deine Mutter auf, schimpft er. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sehe mich panisch nach einem Gegenstand um, der sich als Waffe missbrauchen ließe. Ein idiotischer Gedanke, schließlich habe ich keine Hand frei. Mir bleibt nichts übrig, als weiter den unschuldigen Schwächling zu mimen. Aber ich habe nichts vertauscht, ich habe von solchen Dingen überhaupt keine Ahnung. Ich kiff ja nicht mal, ich wollte das Zeug nur schnell loswerden, Mann, lüge ich. Der Junkie rammt mir das Messer in den Oberarm. Es geht nicht tief rein, da der Knochen im Weg ist. Das Geheule meiner Mutter ist fast noch schlimmer als der grelle Schmerz. Kannst du nicht mal dein Maul halten, brüllt der Junkie. Er ist definitiv high und auffällig aggressiv. Ruhe, du blöde Sau! Sein Gesicht ist zu einer hasserfüllten Fratze verzerrt, als er ihr gegen den Kopf tritt. Ich bring dich um, wenn sie noch einmal anrührst, drohe ich, während ich versuche, auf die Beine zu kommen. Kichernd lässt er von meiner Mutter ab und geht einen Schritt auf mich zu. Sein Knie trifft mich mit voller Wucht, sodass ich wieder auf meinen Hintern lande. Der Junkie packt mich an den Haaren und spuckt mir ins Gesicht. Ich fühle mich wie Dreck, doch mein Zorn ist noch stärker als das Gefühl der Hilflosigkeit. Ich möchte das Dreckschwein zermalmen, ihm jeden einzelnen Fingernagel ausreißen und ihm die Augen aus den Höhlen pressen. Ihr Kümmeltürken steht doch auf Inzest, du fixst jetzt schön deine Mutter. Ihr sollt doch ein bisschen Spaß haben, bevor ich euch kalt mache. Bin ja kein Unmensch. Als ich den Junkie vor dem Supermarkt traf, wirkte er zerbrechlich und blass. Jetzt steht er wie ein Monstrum vor mir, mächtig und brutal. Herr über Leben und Tod, in seinen Augen tobt der Wahnsinn und ich frage mich, ob er einen Plan hat oder lediglich das Schicksal herausfordert. Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Bitte warte mal kurz, flehe ich ihn an. Was hast du davon, uns so etwas anzutun? Deine DNA ist hier überall. Die stecken dich lebenslänglich in die Zelle. Und weswegen? Wegen eines schrecklichen Missverständnisses. Ich hatte echt keine bösen Absichten. Vertauscht habe ich auch nichts. Ich schwör's. Was hätte ich denn davon, euch umzubringen? Überleg doch mal. Ihr habt mir doch gar nichts getan. Ich versuche, das Gesicht des Junkies zu lesen. Drücke ich die richtigen Knöpfe oder stoße meine Argumente auf Unverständnis? Auf meinem Konto liegen knapp 19.000 Euro, fahre ich fort. Ich gehe schnell zur Bank, während du hier mit meiner Mutter wartest. Wenn ich das Geld habe, komme ich zurück und dann kannst du mit der Kohle verschwinden. Du musst auch keine Angst haben, dass ich die Bullen rufe. Ich würde mich ja selbst in Teufels Küche bringen, da ich dir auf illegale Weise rezeptpflichtige Betäubungsmittel verkauft habe, erkläre ich. Der Junkie reagiert nicht. Er denkt nicht einmal über mein Angebot nach. Stattdessen wendet er mir den Rücken zu und zerreißt mit Hilfe des Messers die Kleidung meiner Mutter. »Ritsch, ratsch, fickt euch«, brüllt er. Meine Mutter ist starr vor Angst und wehrt sich nicht. Ihre Seele hat sich verkrochen. Ich kann es in ihren Augen sehen. Sie sind weit aufgerissen, aber die Pupillen bewegen sich nicht. Ich würde mein Leben geben, um ihr all das zu ersparen. »Bitte lass sie doch in Ruhe. Ich mache alles, was du willst. Bring mich um, massakriere mich, aber tu meiner Mutter nicht mehr weh. Die hat doch gar nichts mit der Sache zu tun«, bettel ich. Völlig unbeeindruckt vergreift er sich weiter an ihrer Kleidung. Mit einem heftigen Ruck versucht er, ihr die Unterwäsche vom Leib zu reißen. Es gelingt ihm nicht auf Anhieb, doch dann hält er stolz ihre zerfetzten Schlüpfer in der linken Hand. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich meine Mutter nackt. Oh Gott, oh Gott, ey, das ist... Ja. Zum ersten Mal, er macht einen Schritt auf mich zu und ich zucke zusammen wie ein ängstliches Tier. Die Angst vor weiteren Misshandlungen lähmt mich. Statt mich zu schlagen, stopft er mir lediglich ihren Schlüpfer in den Mund. So, und jetzt hol mir mal dein kleines Knoblauchwürstchen aus der Hose. Unsanft packt er meinen Arm. Hopp, hopp, auf die Knie. Ich kippe vornüber, rapple mich wieder auf. Der Junkie zerrt mich an den Haaren zu meiner Mutter. Anschließend drückt er mir das Messer gegen den Hals und fummelt mit der anderen Hand am Knopf meiner Hose rum. Er erhebt sich, um mir einen kräftigen Schubs zu verpassen. Ich falle vornüber und lande mit voller Wucht auf den Unterschenkeln meiner Mutter. Sie stöhnt auf. Nun zerrt er an meiner Hose herum, um meinen Unterleib zu entblößen. Er nimmt wieder das Messer zu Hilfe. Dass er mir beim Zerfetzen des Beinkleides mehr Schnittwunden zufügt, stört ihn nicht. »Jetzt will ich aber eine geile Live-Show sehen«, jauchzt das Monster voller Freude. Er hält mich am Kragen fest, um mich grob zwischen die Beine meiner Mutter zu dirigieren. »Yikes!« Anschließend drückt er mir sein Knie in den Rücken und knallt mir mehrmals den Griff des Messers auf den Hinterkopf. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er Mutti fickt, dann schreit er, brüllt der Junkie. Ich kann nicht in... Sekunde, ich muss mal kurz einmal hier... Okay, ja, Also dieses Kapitel 8, ich würde empfehlen, das nicht zu lesen, tatsächlich. Also ich kann das nicht vorlesen, definitiv nicht auf YouTube. Also es kommt tatsächlich dazu, dass der Wunsch des Junkies in Erfüllung geht und sie ihm eine Show liefern, wenn auch keine besonders gute oder detailreich geschrieben. Also falls ihr da Hoffnung hattet, nee. Ja, die Mutter schafft es nicht, wird quasi ermordet von dem Junkie und er schafft es zu entkommen, beziehungsweise ja, ihn umzustoßen, ihm in die Weichteile zu treten und ihn gegen den Kopf zu treten, bis er ja, bis er auch stirbt. Und ja, Kerim verlässt das Haus und liegt draußen im Regen und wird bewusstlos. Und ja, das ist jetzt die Zusammenfassung. Ich kann absolut nichts davon vorlesen. Es wird mit Kraftausdrücken um sich geworfen und wird grafisch beschrieben, was passiert. Das müsstet ihr leider selbst lesen. Also Kapitel 8 überspringe ich an dieser Stelle. Wir machen weiter mit Kapitel 9 und hoffen, dass es wieder ein bisschen züchtiger zugeht. Kapitel 9. Der Code ist ein Meister aus Deutschland. Im Krankenhaus fällt mir langsam die Decke auf den Kopf. Alle um mich herum bewegen sich wie auf Eierschalen. Sie sind fürsorglich, aber auch total unsicher und hilflos. Sie wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Wie behandelt man einen Mann, der gezwungen wurde, seine eigene Mutter und ihr beim Sterben zuzusehen? Anfangs habe ich mich geschämt, aber jetzt, da fast 2 Wochen vergangen sind, fühle ich gar nichts mehr. Ich frage mich halt auch, warum Laura nicht eingeschritten ist, beziehungsweise die Zeit zurückgedreht hat. Aber vielleicht kommen wir da noch hin. Allerdings finde ich erstaunlich, was die moderne Forensik auf dem Kasten hat. Trotz des Blutes und der zahlreichen Stichwunden fand man eindeutige Spuren von mir in, ja. Bei meiner Vernehmung hatten die Beamten echte Probleme damit, das Thema direkt anzusprechen. Es war ihnen sichtlich unangenehm, also nutzen sie Begriffe wie Zwangspenetration oder unfreiwilliger Kontakt und so weiter. Ekel und Mitleid waren in ihren Gesichtern zu lesen. Letztlich hatte ich großes Glück. Alle halten mich nun für ein Opfer. Dass ich innerhalb eines Monats 4 Menschen getötet habe, entzieht sich ihrer Kenntnis. Kurz, es hätte für mich nicht besser laufen können. Laut der Ärzte habe ich Prellungen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Außerdem Schnitt- und Stichverletzungen in unterschiedlicher Intensität. Bis auf ein paar Narben werde ich aber keine bleibenden Schäden davontragen, zumindest keine physischen. Die Polizei spricht von einem Hassverbrechen, also habe ich meine Aussage dementsprechend formuliert und dann medienwirksam ausgeschmückt. Vor etwa 3 Wochen belästigte mich ein seltsamer Kerl vor dem Supermarkt, ein aufdringlicher Junkie, der seit schon längerer in unserem Viertel herumgeisterte. Er wollte Geld erbetteln und bezeichnete mich als geizigen Kümmeltürken. Meine Herkunft ist kein großes Geheimnis, da ich mich manchmal mit anderen Türken aus der Nachbarschaft, mehr schlecht als recht, in meiner Muttersprache unterhalte. Ich habe ihn immer ignoriert, so wie man das eben mit aufdringlichen Bettlern macht. Dann lief mir der Junkie im Jamnitzer Park erneut über den Weg. Er wirkte ziemlich durcheinander, warf mit Kraftausdrücken um sich und drohte mir sogar. Er war sehr blass und sah geradezu zerbrechlich aus. Ich nahm ihn nicht als Bedrohung wahr, sondern hatte eher Mitleid für seine Situation. Mangels Kleingeldes konnte ich ihm aber nichts geben. Ich verzog mich und ignorierte seine verbalen Entgleisungen, um die Situation zu deeskalieren. Heute weiß ich, dass dies ein Fehler war. Ich hätte die Polizei informieren und den Junkie wegen Beleidigung oder Bedrohung anzeigen sollen. Vielleicht hätte ihn das abgeschreckt und davon abgehalten, meine Mutter und mich zu attackieren. Die Ermittlungen sind im Großen und Ganzen abgeschlossen, denn Daniel S. war ein aktenkundiger und mehrmals vorbestrafter Drogensüchtiger mit Kontakten zur rechten Szene. Laut Polizei saß er bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten sowie schwerem Diebstahl. Sein psychischer Zustand galt als instabil und kürzlich bedrohte er eine Sozialarbeiterin, die aus Furcht sogar die Polizei rufen musste. Dieselbe Frau gab zu Protokoll, dass andere Junkies große Angst vor Daniel S. hatten. Mehrmals soll er Leidensgenossen mit einem Messer bedroht und ihnen Geld abgenommen haben. Die ermittelnden Beamten glaubten, dass er seinen Bruder Michael und dessen Freund nach einem Streit die Überdosis Fentanyl verabreicht hat. In den Wochen zuvor habe er Michael mehrmals in der Öffentlichkeit verbal und körperlich attackiert. Im Beisein der Sozialarbeiterin bezeichnete er seinen Bruder als dreckige Schwuchtel, die in die Gaskammer gehört. Kurz, Daniel S. war eine tickende Zeitbombe, und nachdem er seinen Bruder und dessen Lover getötet hatte, brannten alle Sicherungen durch. Er irrte ziellos umher, sah mich zufällig auf der Straße und fasste spontan den Plan, den geizigen Kümmeltürken zu erledigen. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort und meine Mutter ein Kollateralschaden. Jetzt ist Daniel erst tot und ich lebe noch. Selbstverständlich hatte ich in reiner Notwehr gehandelt. Als er das Messer auf dem Tisch ablegte, um das Fentanyl aus seiner Tasche zu kramen, ergriff ich meine Chance. Ich stürmte auf ihn zu und versuchte ihn zu rammen, wobei meine Mobilität nicht nur aufgrund der Fesseln sehr eingeschränkt war. Nach dem Zusammenstoß gingen wir beide zu Boden und versuchten uns wieder aufzurappeln. Ich war etwas schneller, doch als er nach mir trat, verlor ich das Gleichgewicht und landete mit dem Knien auf seinem Hals. Als übergewichtige Person mit den Händen auf dem Rücken hatte ich große Probleme, diese Position wieder zu verlassen. Als es mir nach einigen Sekunden gelang, war es bereits zu spät. Aufgrund der Verletzung von Kehlkopf und Luftröhre erstickte Daniel es qualvoll. Ich habe schreckliche Albträume deswegen und fühle mich schuldig. Wäre ich nicht so fett, dann würde Daniel es vielleicht noch leben. Um meine Aussage mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, habe ich die ermittelnden Beamten gefragt, warum mich Daniel S. nicht einfach abgestochen hat. Warum wollte er mir Fentanyl verabreichen? Wieso alles verkomplizieren? Das ergab einfach keinen Sinn. Dank jahrelanger Erfahrung hatten die Beamten auch darauf eine plausible Antwort. Laut toxikologischem Bericht stand Daniel S. unter dem starken Einfluss verschiedener Drogen und Medikamente. Da müsse man sich über irrationale Entscheidungen nicht wundern. Man habe versucht, die Herkunft des Fentanyls zu enträtseln, aber leider ohne Erfolg. Angeblich bekommt man das Zeug mittlerweile an jeder Straßenecke. Die Beamten sind wirklich nett und dann tut es mir fast leid, sie an der Nase herumzuführen. Ich versuche daher besonders höflich zu sein und ihre Arbeit so oft wie möglich zu loben. Das Hassverbrechen hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt und die Medien stürzen sich immer noch wie Aasgeier auf das Thema. Alle möchten ein Stück vom Kuchen abhaben und es vergeht kein Tag, ohne dass neue Horrorstories über Daniel S. an die Oberfläche sickern. Das alles spielt mir in die Karten, doch leider hat auch Maria ihren Weg auf die Titelseite gefunden. »Ich trage Kerims Kind in mir«, lautet die Schlagzeile. Dass ich darüber wenig erfreut bin, entzieht sich völlig ihrem Verständnis. Sobald ich der dummen Hure das Mifepriston und Prostaglandin untergejubelt habe, landet sie auf dem Abstellgleis. Ich selbst konnte der Presse bisher erfolgreich ausweichen, doch in wenigen Minuten wird mich der bekannte Journalist Stefan Kugler interviewen. Er ist ein opportunistischer Wortklauber, der gerne Dinge anprangert, um sich als moralische Instanz aufzuspielen. Alle halten ihn für ein unbestechliches Genie, das für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpft. Dabei vertritt er immer nur die Meinung, dass in den sozialen Medien gerade am populärsten ist. Kämen heute die Nazis an die Macht, hätte das miese Schwein bereits morgen ein goldenes Parteiabzeichen am Revers. Seit einer Viertelstunde stehe ich draußen auf dem Flur und telefoniert, während ich mir im Kopf wasserdichte Antworten zurechtlege. »So, jetzt aber«, sagt Herr Kugler, als er mein Zimmer betritt. Er schüttelt meine Hand ungewöhnlich lange und starrt mich an, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. Dass sich seine Pfote wie ein Bündel lauwarmer Bockwürste anfühlt, macht die Sache nicht besser. Dann schnappt sich Kugler einen Stuhl, setzt sich neben das Bett und kramt ein Diktiergerät aus der Tasche, um es auf dem Ablagetablett zu platzieren. »Eins gleich vorweg, Herr Kugler, ich möchte hier niemanden anklagen. Ich gebe den Behörden keine Schuld, die versuchen ja auch nur ihren Job zu machen«, stelle ich sofort klar. Dieser Einstieg scheint ihm zu missfallen.
»Keine Schuld. Drei Menschen mussten gewaltsam sterben, weil sich niemand für einen psychisch gestörten Gewalttäter aus der rechten Szene verantwortlich fühlte, obwohl Daniel S. kein unbeschriebenes Blatt war«, erwidert Kugler aufgeregt.
Ich mag Kugler nicht. Er erfüllt alle Klischees eines selbstverliebten Intellektuellen. Leicht ergraut, teure Brille mit Holzgestell und ein bemüht nachdenklicher Gesichtsausdruck. Bestimmt kauft er Lebensmittel nur im Bioladen und weint nach dem Sex. Was wäre die Alternative? Dass man alle verwirrten Menschen für immer wegsperrt? Wir sollten gemeinsam an Lösungen arbeiten, statt uns in Schuldzuweisungen zu verlieren, entgegne ich.
An Lösungen arbeiten? Welcher Art? Fragt Herr Kugler.
Genauso wie wir Programme benötigen, die Migranten wirklich dabei helfen, sich zu integrieren, sollte man deutsche Kinder über Ausländer aufklären. Von mir aus im Sozialkundeunterricht. Wir müssen den Kids zeigen, dass ein Land von Zuwanderung profitiert und wir mehr erreichen können, wenn wir einander helfen, statt uns fertig zu machen, appelliere ich.
Was würde Ihre Mutter dazu sagen, wenn sie noch am Leben wäre? Legt Herr Kugler provokant nach.
Sie würde mir auf jeden Fall zustimmen. Meine Mutter kam vor über 50 Jahren als Gastarbeiterin in dieses Land und hat am eigenen Leib erlebt, wie schmerzhaft Vorurteile und Rassismus sind. Die Antwort auf solche Tragödien darf niemals Hass oder Verzweiflung sein. Meine Mutter hätte Daniel S. vergeben, das kann ich Ihnen garantieren, antworte ich souverän. In Wirklichkeit forderte meine Mutter schon immer besonders harte Strafen für Kriminelle. Von Resozialisierungsmaßnahmen wollte sie nichts wissen. Das deutsche Justizsystem hielt sie für verweichlicht und den schwulen Bruder von Daniel S. hätte sie zu einer Konversionstherapie gezwungen. Das behalte ich natürlich für mich. Schließlich habe ich mehr davon, wenn ich den barmherzigen Vergebungsvollen spiele.
Eine erstaunliche Einstellung, wenn man bedenkt, was Sie durchmachen mussten, Herr Dumann. Wie geht man mit so einem Trauma um? Werden Sie einfach wieder in Ihren Alltag zurückkehren? Möchte Kugler noch wissen.
Glücklicherweise habe ich einen wirklich tollen Arbeitgeber. Mein Chef, der wunderbare Herr Stingel, hat mir quasi befohlen, meine Genesung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn die physischen Wunden geheilt sind, werde ich mich den seelischen widmen. Ich möchte mich mit anderen Opfern rechter Gewalt austauschen. Es ist zwar unangenehm, sich mit vergangenen Traumata auseinanderzusetzen, aber sie zu verdrängen werde fatal. Wir müssen ein positives Zeichen gegen Intoleranz jeglicher Art setzen, behaupte ich so glaubwürdig wie möglich.
Herr Kugler wirkt unzufrieden. Er hatte gehofft, Stammtischparolen und aggressive Anschuldigungen aus mir herauszukitzeln. Mit so einem lauwarmen Toleranzgeschwafel verkauft man keine Zeitungen. Er lächelt trotzdem und packt sein Tick-Ticket wieder ein.
Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben. Alles Gute für die Zukunft, Herr Dumann.
Was für ein verlogener Wichser. Wahrscheinlich überlegt er bereits, wie er meine Aussagen aus dem Zusammenhang reißen und daraus etwas Provokantes stricken kann. Sein Handy vibriert. Wortlos gestikulierend lässt er mich wissen, dass man es als vielbeschäftigter Journalist nicht leicht hat. Während er den Anruf annimmt, winkt er mir noch einmal zu, dann verlässt er das Zimmer.
Ich erwarte heute noch eine Besucherin, Maria. Sie ist zu einer seelischen Belastung geworden, die ich gerne für immer aus meinem Leben verbannen würde. Das Schlimmste ist, dass ich immer noch nichts von Franz gehört habe. Ich frage mich, ob er überhaupt noch zurückkommen wird.
Wäre er jetzt hier, dann würde er mir definitiv raten, den Vergebungsvollen zu spielen und keinen Staub aufzuwirbeln. Das deutsche Volk mag keine wütenden, unbequemen Migranten, die für Unruhe sorgen. Der Deutsche bevorzugt integrationswillige Opfer, die er bemitleiden kann, um sich selbst besser zu fühlen.
Seit ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, statteten mir diverse Lokalpolitiker und Mitglieder des Nürnberger Stadtrates einen Besuch ab. Schließlich sind bald Kommunalwahlen und mit mir können sie sich klar gegen Rassismus positionieren, ohne die besorgten Bürger zu vergraulen. Ich bin quasi ein türkischer Onkel Tom und warum sollte ich auch ein wenig davon profitieren?
Noch vor wenigen Wochen war ich ein bedeutungsloses Nichts. Heute gebe ich Zeitungsinterviews, lasse mir von Politikern in den Arsch kriechen.
Mein trauriges Schicksal hat sogar die Vorsitzenden der rechten Parteien dazu veranlasst, ein gemeinsames Kondolenzschreiben zu verfassen.
Ich bin nun Botschafter des Friedens und zugleich die Ballkönigin, die jeder bumsen möchte.
Gestern war sogar der Oberbürgermeister hier, um mir sein Beileid auszusprechen und sicherzustellen, dass ich die bestmögliche Versorgung erhalte. Er hat mir außerdem meine Überraschung versprochen und mich gebeten, mein Handy im Auge zu behalten.
Gleich geht's Mittagessen. Wenn ich den Fraß schnell genug herunterwürge, kann ich noch scheißen gehen, bevor Maria hier eintrudelt.
Beim bloßen Gedanken an ihre Anwesenheit wird mir schlecht. Sie genießt es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Irgendwie ungerecht, dass sie von meiner Popularität profitiert, nur weil sie mir ein paar Mal den
Sie führt sich auf wie eine aufgeblasene First Lady, wobei sich Präsidentengarten wenigstens für wohltätige Zwecke engagieren.
Maria tut leider gar nichts, außer Scheiße von sich zu geben.
Das Größte, das sie erreicht hat, ist, mein Kind im Bauch zu haben, und auch das hat bald ein Ende.
Mifepriston und Prostagladin werden Maria wieder auf den Boden der Realität zurückholen.
Die Krankenpflegerin bringt das Essen rein. Ich benutze den Begriff Schwester, nicht mehr, weil sie mich explizit darum gebeten hat.
Einen Krankenpfleger würde man ja auch nicht mit Bruder ansprechen, hat sie mir erklärt.
Ich erfülle ihren Wunsch. Schließlich möchte ich vermeiden, dass sie mir heimlich ins Essen spuckt.
Um mich bei der grobschlächtigen Fettsau anzubiedern, prangere ich den Pflegenotstand an.
Unglaublich! Ich habe gerade in den Nachrichten gelesen, dass tausende Stellen in der Pflege unbesetzt bleiben.
Das muss doch für Sie und Ihre Kollegen eine unbeschreibliche Belastung sein. Das macht mich echt wütend, schimpfe ich.
Es ist echt eine Schande, aber was bleibt mir übrig, als jeden Tag mein Bestes zu geben? Ich kann die Patienten nicht einfach ihrem Schicksal überlassen,
antwortet sie seufzend, während sie mir die Hand streicht.
Streichelt. Der Sauerbraten mit Kloß ist gar nicht mal so schlecht. Ich esse nur kleine Bissen, während die Krankenpflegerin im Raum ist. Ich möchte nicht wie ein verfressenes Schwein wirken. Erst als sie weg ist, schaufle ich alles in mich rein. Zum Dessert gibt's eine Art Cappuccino-Creme, die ich nicht vertrage.
Milchprodukte mit zu viel Sahne verursachen bei mir sofortigen Durchfall. Natürlich fresse ich trotzdem die komplette Schale leer, denn die Toilette ist nicht weit.
Während ich auf der Schüssel sitze, gehen mir viele Dinge durch den Kopf. Hätte ich Franz nicht kennengelernt, wäre ich immer noch bedeutungslos. Ich vermisse ihn und weiß nicht, wie ich weitermachen soll.
Wo ist er jetzt? In der Hölle? Schwirrt seine Seele gerade in diesem Zimmer herum, ohne eine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen?
Ich warte ständig auf ein Zeichen von ihm. Gestern saß ich draußen auf einer Bank, um ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen, und da konnte ich seine Präsenz spüren.
Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie nach dem Tod meiner Großmutter häufig das Gefühl hatte, ihre Nähe wahrzunehmen.
Das Gefühl sei mit der Zeit immer schwächer geworden, daher gehe ich davon aus, dass wir nicht die Seelen der Verstorbenen, sondern einfach nur unsere eigene Trauer wahrnehmen.
Ich höre Schritte und dann ein dumpfes Klopfen. Maria ist eingetroffen.
»Ich bin sofort da«, rufe ich, während ich mir so leise wie möglich den Arsch abwische.
Ich betätige mehrmals die Spülung, wasche Gesicht und Hände. Als ich die Tür öffne, springt mich Maria an, um mich mit Küssen zu bombardieren.
»Hallo, mein Schatz, alles gut bei dir? Du siehst schon viel fitter aus«, sagt sie.
»Vorsicht, nicht so grob«, ermahne ich sie mit schmerzverzerrtem Gesicht.
»Oh, sorry, ich bin so doof, tut mir leid, mein Schatz«,
entschuldigt sie sich. »Schon okay«, antworte ich. Ich biete ihr den Stuhl an und setze mich aufs Bett. »Kerim, ich war heute beim Arzt und mit uns ist alles okay, könnte nicht besser laufen«, sagt er. Maria kennt kein anderes Thema mehr, alles dreht sich um die beschissene Schwangerschaft. »Wow, das sind ja tolle Neuigkeiten, das kannst du gleich der Zeitung erzählen. Die lassen für diese Information bestimmt auch was springen«, stichle ich.
»Schatz, das mit der Presse tut mir voll leid. Ich habe doch nur mit denen gesprochen, weil ich so glücklich bin, dass es dir gut geht. Die hätten das sowieso herausgefunden. Und so haben wir wenigstens was davon. Mit dem Geld können wir das komplette Kinderzimmer einrichten«, argumentiert sie.
Ich hatte lauter darum gebeten, Maria zu töten, aber das kann ich jetzt vergessen. Erst stirbt meine Chefin, dann wird meine Mutter ermordet und plötzlich beißt auch noch meine Freundin ins Gras. So viele unglückliche Zufälle gibt es nicht. Ich mache mir Sorgen, da Laura weder meine Anrufe noch meine Mails beantwortet. Vielleicht ist Franz bereits zurück und hat ihr verboten, mich zu kontaktieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der ganze Rummel um meine Person nicht nach seinem Geschmack ist. Andererseits könnte er davon profitieren. Ach, keine Ahnung. Jetzt muss ich erst einmal versuchen, Maria und das ungeborene Kind loszuwerden. Wenn sie das Kind verliert, werde ich ihr die Schuld dafür geben und nach diversen Auseinandersetzungen über unsere Beziehung in die Brüche gehen. Wir werden es leider nicht schaffen, diese traumatische Erfahrung zu verarbeiten. Niemand wird mir etwas vorwerfen können. Schließlich habe ich schon meine Mutter verloren und genug Schreckliches durchgemacht. Maria weiß nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Sie schwafelt ohne Punkt und Komma. Sie hat eine Wohnung für uns ausgesucht, die in einigen Monaten frei wird. Keine 200 Meter von ihren Eltern entfernt. Außerdem hat sie bereits nach einem Kita-Platz in der Gegend Ausschau. Sie findet genau die richtigen Worte, um in mir maximales Unbehagen auszulösen. Glücklicherweise dauert ihre Mittagspause nur eine halbe Stunde. Sie erzählt mir, dass im Büro alle Kollegen besonders nett zu ihr seien. Sie genießt die Aufmerksamkeit und blüht dadurch förmlich auf. Ich bin froh, dass sie sich endlich verpisst. Mein Handy vibriert. »Hallo, Franz?«, frage ich.
»Herr Dumann, hallo. Geiger mein Name. Vom Büro des Oberbürgermeisters Wesinger. Sie hatten ja kürzlich miteinander gesprochen.« »Der OB plant ein Event, um ein positives Zeichen gegen rechts zu setzen. Er würde Ihnen gerne die Schirmherrschaft der Veranstaltung übertragen. Wir haben einen inklusiven Gospelchor und Schulkinder, die ihre Wünsche und Träume in Form von Luftballons in den Himmel aufsteigen lassen. Natürlich kümmern wir uns um alles. Sie müssen also nichts organisieren oder so«, erklärt sie hastig.
»Achso, das ist eine Frau. Oh, pardon.
Grüß Gott, Frau Geiger. Es wäre mir eine große Ehre. Das ist also die Überraschung, die mir der Herr Oberbürgermeister versprochen hat. Ich hoffe, wir können damit viele Menschen erreichen und ein positives Zeichen setzen«, antworte ich brav.
»Ja, das wäre toll. Wann wären Sie denn körperlich wieder in der Lage, öffentlich aufzutreten?«, fragt sie vorsichtig.
»Ich bin jederzeit bereit, für die gute Sache einzutreten. Außerdem fühle ich mich bereits viel besser«, versichere ich ihr.
»Schön, dass Ihre Genesung so gut verläuft. Die Organisation des Events läuft bereits seit einigen Wochen und eigentlich war es für kommenden Sonntag geplant. Wenn Ihnen das zu früh ist, können wir es aber gerne verschieben, Herr Dumann«, sagt sie.
»Nein, das ist kein Problem. Mit etwas Glück werde ich bereits am Donnerstag entlassen. Vielleicht auch erst am Freitag. Das bekommen wir es in jedem Fall hin, Frau Geiger.«
»Toll, dann leite ich die guten Nachrichten gleich mal an den OB weiter. Fast hätte ich es vergessen. Ich soll Ihnen vom Oberbürgermeister noch einmal gute Besserung wünschen. Und wenn Sie etwas brauchen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Einen schönen Tag noch, Herr Dumann.«
Gut gelaunt lege ich mich wieder ins Bett und schalte die Glotze an. Das Fernsehprogramm entpuppt sich als eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten. Es tut gut, sich einlullen zu lassen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum so viele Menschen ihre Freizeit vor der Glotze verbringen. Fernsehen belohnt Passivität. Das Internet funktioniert als Berieselungsmaschine nicht halb so gut. Ich schaue eine dieser Quizshows mit gut gelaunten Promis, die hauptberuflich als Rateonkel arbeiten. Heller von Sinn und so weiter. Die Show ist ein Gnadenhof für harmlose Persönlichkeiten mit hohem Drolligkeitsfaktor. Ich lerne, dass sich männliche Clownfische bei Bedarf in Weibchen verwandeln. Dank dieser wertvollen Information fühlt sich das stundenlange Herumliegen vor der Glotze nicht wie vergeudete Zeit an. Die Passivität macht mich schläfrig. Ich schließe die Augen, um mich etwas auszuruhen.
Eine Linie verbindet die drei ältesten Bäume der Stadt. In der Mitte dieser Linie findest du jene Blockade, die mich an meiner Rückkehr hindert, sagt eine Stimme.
Träume ich? Die Stimme klingt sehr vertraut. Franz?
Eine Linie verbindet die drei ältesten Bäume der Stadt. In der Mitte dieser Linie findest du jene Blockade, die mich an meiner Rückkehr hindert. Es ist ein Kind, das gehen muss, damit ich zurückkehren kann, sagte die Stimme mehrmals.
Deshalb ist Franz immer noch verschwunden. Er kann erst zurückkehren, wenn ich das Problem für ihn aus dem Weg räume. Er hat mich noch nicht aufgegeben. Als ich am Morgen erwache, spüren die seltsamen Worte immer noch in meinem Kopf herum.
Habe ich mir das Ganze eingebildet oder ist Franz tatsächlich zurück? Ich schnappe mir mein Handy, um zu recherchieren. Dass Google das Alter der Nürnberger Bäume kennt, halte ich zwar für unwahrscheinlich, aber irgendwo muss ich ja anfangen. Meine Suche nach Nürnbergs ältesten Bäumen spuckt gleich mehrere Treffer aus. Selbst Zeitungsartikel widmen sich diesem langweiligen Thema und es gibt Foren, in denen über das genaue Alter diskutiert wird. Die Leute haben einfach zu viel Zeit. Die für mich relevanten Bäume stehen auf der Hallerwiese im Stadtpark und am Plattnersberg. Laut Google Maps sind sie tatsächlich auf einer Linie angesiedelt. Zumindest ungefähr. Die Däumentenstraße 63 bildet genau die Mitte dieser Linie. Auf der rechten Seite befindet sich eine Berufsschule und links ein Wohnhaus, direkt neben einer Bankfiliale. Das besagte Kind kann eigentlich nur in diesem Haus leben. Was ist, wenn dort mehrere Familien wohnen? Woher weiß ich, welches Kind gemeint ist? Ist es möglich, dass mein durch Schmerzmittel benebelter Geist mir einen Streich spielt? So, ihr Lieben, das war Kapitel 9. Ja. Puh, also ich muss ganz ehrlich sagen, Kapitel 8 war sehr, sehr hart. Sehr, sehr hart zu lesen. Ich habe es überflogen. Ich habe tatsächlich nicht alles überlesen. Ich wollte einfach mal vorlesen, ob jemand zur Rettung kommt, ob Laura reinkommt, die Zeit zurückdreht und wir dann das ganze Kapitel so quasi, also die ganze Szene dann quasi neu erleben können. Ist wohl nicht der Fall. Was ein bisschen Fragen aufwirft, meiner Meinung nach, aber Laura meldet sich anscheinend nicht. Von daher, wer weiß, was da los ist. Also es tut mir leid, dass ich das nicht lesen kann. An manchen Stellen muss ich tatsächlich zensieren. Ich weiß nicht, wo genau Google oder YouTube die Filter ansetzt, aber ich kann definitiv nicht über dieses Thema sprechen. Das weiß ich mit absoluter Sicherheit. Und es ist sowieso fragwürdig, ob das jetzt hier bei der Alterskontrolle durchgeht. Aber mit dem Thema von vorhin, das wäre komplett gestrikt worden. Also das könnt ihr vergessen. Das kann ich leider nicht vorlesen. Für alle, wie gesagt, die es jetzt nicht mitbekommen haben, Kapitel 8, ihr könnt das Buch immer noch auf Kindle erwerben, auf Amazon und es selber lesen, wenn ihr die ganze harte Story hören wollt. Ansonsten danke ich euch jetzt recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Grüßt mir eure Mütter. Ganz besonders heute die Mütter grüßen. Versucht dann was Schönes zu denken. Oh Gott, das ist alles so falsch. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Medal of.